Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Der Mann steckt in der Krise. So liest man in einigen Zeitungen und Boulevardblättern. Man meint, es gibt so viel Aufmerksamkeit für die Frau, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, da wird der Mann vergessen und bleibt einfach auf der Strecke. Zumindest hat man den Anschein, wenn man solche Artikel liest. Zudem kommt, dass in der heutigen Zeit man den Eindruck hat, dass es ja an männlichen Vorbildern mangelt. Und auch, dass die Väter irgendwie verloren gegangen sind. Die Väter als Vorbilder. Und die Folge? Zumindest hat es den Anschein, der Mann ist auf der Suche nach sich selbst. Dabei gibt es eigentlich Vorbilder. Gute, interessante Vorbilder. Eines wollen wir heute in der Lebenshilfesendung herausgreifen für Sie, liebe Hörer und Hörer. Das des heiligen Josef von Nazareth. Und dieser Josef, der hat, das werden wir in der Sendung erfahren, und vieles wissen Sie, denke ich, auch schon, er hat einiges erlebt. Die plötzliche Schwangerschaft seiner von ihm noch unberührten Braut Maria, die Geburt ihres Sohnes, den er als den seinen annahm, als all die großen Ereignisse um die Geburt, die wir an Weihnachten feiern, all die Verheißungen, die seinen Sohn betrafen, dann die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr wieder nach Israel und vieles mehr. Alles Dinge, die einem Mann in gewisser Weise auch heute passieren können. Insofern ist Josef von Nazareth ein moderner Heiliger. So sagt es Pater Hubertus Freiberg, der uns jetzt aus Leutkirch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, Sie sind der Hausgeistliche des Diözesanexerzitienhauses Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Das ist ein Haus der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Ja.
Ist denn bei Ihnen im Haus, Sie geben Exerzitien, Seminare, ist das Thema Mannsein ein Thema?
Also dieses Thema Mannsein ist noch nicht so publik, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich habe in den ganzen Jahren meiner Pfarrseelsorge erlebt, dass Männer immer mehr im öffentlichen Leben eigentlich verschwinden. Und wir haben hier vor 2 Jahren einen eigenen Männerstammtisch zu Glaubensfragen gegründet, wo Männer untereinander über Glaubensdinge sprechen können. Und das ist sehr beeindruckend, wie die Männer sich plötzlich öffnen können und auch über Glaubensdinge sprechen, was wir dann erleben, sobald Frauen dabei sind, und auch viele Ehepaare leiden darunter, dass sie miteinander nicht so gut sprechen können. Da erfahren wir aber in dieser Runde der Männer, dass es da erstaunlicherweise sehr gut möglich ist, und auch die Glaubenserfahrungen einander mitzuteilen. Es sind so manchmal 15, manchmal 20 Männer, die dann einmal im Monat regelmäßig sich auch treffen. Und da kommt natürlich immer wieder auch diese Frage, was ist die Rolle des Mannes, was ist die Rolle des Vaters in der heutigen Zeit? Und da haben wir, und das würde ich gerne als Vorlage für unser Gespräch auch nutzen, bei uns in der Kapelle seit 2 Jahren eine unglaublich schöne Josefs-Ikone anfertigen lassen von Makarius Tautz, einem Ikonenschreiber aus Wiesbaden, der eine prachtvolle Ikone gestaltet hat mit den unterschiedlichen Lebenssituationen des heiligen Josef. Und anhand einzelner Bilder, die um dieses Gesamtbild des heiligen Josefs herum sind, würde ich gerne mit uns heute Morgen einfach schauen, was hat eigentlich der heilige Josef an Vorbildfunktion? Denn merkwürdigerweise gibt es in der Heiligen Schrift kein einziges Wort vom heiligen Josef. Wir haben also nichts von ihm, was er jemals gesagt hat. Wir haben, dass er ein Träumer ist, könnten wir sagen. Er hat 3 Träume werden in der Heiligen Schrift von ihm beschrieben. Und da dazu passt merkwürdigerweise das Bild des Zimmermanns oftmals gar nicht so, weil wir von einem Handwerker eigentlich eine bodenständige, gesunde, natürliche Reaktion erwarten und denken. Und da passt so in ein Bild einen Träumer eigentlich nicht wirklich hinein. Aber der heilige Josef ist auch kein Träumer, der über den Wolken schwebt, sondern eigentlich jemand, der gehorsam ist und die im Traum der Engel ihm erscheint. Aber dazu noch mehr später.
Das denke ich auch. Träume sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Also wenn man sagt, ein Träumer, denkt man, das ist jemand, der so in den Tag hineinträumt. Das war ja Josef, denke ich, nicht, sondern eher wirklich der ganz konkrete Träume als Schauen von Gott bekommen hat. Und von daher, ich kenne einige Leute, die auch Handwerker sind, die solche Dinge erleben, und von daher passt es für mich eigentlich ganz gut zusammen. Diese Ikone, das ist natürlich, wir machen Radio, wir können diese Ikone jetzt nicht irgendwie zeigen im Radio, aber wie können Sie diese beschreiben oder vielleicht auch schon mal zum ersten Ausschnitt kommen, der das Leben des heiligen Josef darstellt?
Also wir haben uns gedacht, wenn wir nur ein Bild des heiligen Josefs darstellen mit dem Kind auf dem Arm, dann kann man katechetisch wenig dazu sagen. Und deswegen hat der Künstler rund um dieses Bild herum einzelne Szenen des Lebens gemacht. Der heilige Josef ist in vornehme Gewänder gekleidet. Das zeigt auch seine königliche Abstammung. Er hat oben in der Mitte in der Ikone ist wie bei den meisten Ikonen der Orthodoxie Maria, die von Engeln umgeben ist. Und dann beginnt praktisch das Leben Josefs mit Maria. Denn wir können den heiligen Josef ohne Maria eigentlich nicht wirklich denken. Deswegen wird er ja auch immer als Bräutigam der Gottesmutter Maria und als Nährvater Jesu auch bezeichnet. Und in diesem Bild ist dann eigentlich eine außerbiblische Szene hervorragend. Und zwar diese Szene, wo Maria im Tempel erzogen wird und dann der hohe Priester die Männer Israels einlädt, um Maria zu werben. Und die orthodoxe Tradition und auch die Apokryphen beschreiben es so, dass er den Männern sagte, sie sollen einen trockenen Zweig mitbringen. Und der Zweig, der bei der Übergabe an Maria ausschlägt, bei dem wird Maria dann als Braut mitgehen können. Und so wird berichtet, dass der heilige Josef in der Tat mit diesem trockenen Zweig kommt und er ihn Maria reicht und er erblüht. Und somit ist es also ein Gotteszeichen für den hohen Priester, dass Josef der Auserwählte Gottes ist, der Maria zur Frau nehmen kann. Und da finde ich schon allein dieses erste Bild, fände ich interessant zu überlegen, wie gehen heute junge Burschen, ich habe meinen Erstkommunionkindern manchmal gesagt, sie sollen doch jetzt schon anfangen zu beten, dass sie eine gute Frau oder einen guten Mann finden oder dass sie auch die Ordensberufung oder die Priesterberufung erkennen, da haben wir natürlich immer schallend gelacht. Aber es ist sicherlich auch so, dass wenn ich über Jahre hinweg bete, dass der Herr mir jemand schenkt, mit dem ich glücklich machen kann, dass wir da merken, da ist nicht jemand, der auf Brautschau ist und sich jemand sucht, der einem jetzt gerade gefällt oder man auf einer Party oder bei der Fasnacht sich kennenlernt, sondern es ist da jemand, der auf die Führung Gottes vertraut und sagt, das ist mir jemand, der mir Gott zugeführt hat. Und da, glaube ich, schon beginnt auch manchmal das Leiden vieler Männer, dass sie sich einfach jemand schnappen, mit dem es, also ich sage das jetzt sehr, sehr platt und sehr einfach, also so einfach ist es auch nicht, aber dass diese Vorstellung, wirklich von Gott zusammengeführt zu werden, ganz wenig da ist.
Wir haben ja diese biblischen Situationen, die wir vom heiligen Josef kennen, ja, und auch diese außerbiblischen, die Apokryphen. Können Sie da noch was dazu sagen, zu den Quellen, dass wir das ein bisschen verstehen?
Also es gibt ja den Kanon der Heiligen Schrift, den die Kirche festgelegt hat. Daher kann man auch sagen, die Heilige Schrift ist ein Produkt der Kirche. Und so kann man nie sagen, Bibel ja, Kirche nein, sondern die Bibel ist in der Kirche zusammengestellt worden durch die Einsprechung des Heiligen Geistes. Da gibt es aber aus dieser gleichen Zeit auch sehr viele Schriften, Evangelien, Lebensbeschreibungen, Briefe von Bischöfen oder Aposteln auch, die die Kirche gefunden hat. Da sind doch Dinge drin, die nicht von Gott geoffenbart sind. Und deswegen wurden sie nicht in den Kanon der Bibel einbezogen. Und die nennt man Apokryph, weil sie eben außer halb der biblischen Kanons sind. Da gibt es sehr viele sehr beeindruckende Schreiben. Da gibt es aber auch welche, wo Jesus im Sandkasten sitzt und Täubchen backt mit dem Sand und den dann einhaucht und die fliegen dann weg. Das ist sicherlich mehr der Legende und dem anderen Dingen anheimgegeben. Aber da sieht man, wie breit auch die Bandbreite von Apokryphen und Bibel ist.
Und soll man dann diese Apokryphen so ein bisschen als Zusatzideen sehen, als Möglichkeiten, weil ja die Bibel ja schon so das ganz Zentrale ist und sind es dann Zusatzdinge, die man für wahr halten kann oder nicht? Oder wie kann man damit umgehen?
Also ich sage immer, es ist sinnvoller, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen, und wenn man die dann sehr gut kennt und wenn man da wirklich draus lebt, dann kann man sicher auch als Erweiterung die Apokryphen lesen. Aber wenn wir wissen von der Kirche her, dass die Offenbarung Gottes eben durch die Heilige Schrift ist, dann ist das erstmals notwendig. Und wir haben ja sehr viele Menschen, die besondere Freude an Geheimnisvollem, am Außerordentlichen haben. Und daher gibt es Leute, die kennen also, sagen wir mal, alle Offenbarvisionen und alle Apokryphen. Aber wenn man sagt, schlag mal Genesis auf oder schlag mal Philipperbrief auf, dann tun sie sich schwer. Und das ist eines Katholiken eigentlich nicht würdig, sondern der muss als erstes mal seine Bibel kennen und kann dann in die anderen Dinge auch reinschauen.
Gut, wir haben jetzt also diese Szene, dass der heilige Josef diesen trockenen Stab mitbringt und da das eine Frucht ausschlägt. Das ist ja schon eine besondere Situation. Also ich könnte auch schon drüber nachdenken, weil ich glaube, viele, vielleicht auch christliche Männer, sagen, ja Herr, führ mir eine Frau zu, ich muss da nicht viel dafür tun, ich lasse mich einfach beschenken, und es gehört ja auch was dazu, auch etwas beizutragen, sich entsprechend vorzubereiten, auch zu werben und all diese Dinge. Okay, das wäre jetzt aber ein eigenes Thema. Wollen wir beim heiligen Josef weitergehen. Wie ging er jetzt damit um, dass er ja diese besondere Situation hatte, dieser Auswählung, oder dass Maria ihm zugeführt wurde?
Also es heißt ja, dass er sie eben dann mit nach Hause nimmt und dann in der jüdischen Tradition erst einmal verlobt ist, daher auch Braut und Bräutigam, dieser Titel. Und dann gibt es eben interessanterweise in der orthodoxen Tradition, und die Ikone ist ja von einem orthodoxen Schreiber geschrieben, die Tradition, dass es dann heißt, dass Josef, weil er in seinem Heimatort zu wenig Arbeit hatte, in die Ferne gehen musste, um dort Geld zu verdienen, und Maria zurücklässt. Und in dieser Zeit der Engel Gabriel gekommen ist, um Maria zu verkünden, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird. Und da denke ich auch, merken wir, wie der heilige Josef natürlich ein moderner Heiliger ist, weil viele Männer können ja in der Tat nicht an ihrem Wohnort zur Arbeit gehen, sondern müssen zum Teil sehr weit fahren. Wenn wir auch manche ausländischen Arbeitskräfte erleben oder quer durch die Republik, da erleben wir also auch, also der heilige Josef hat auch miterlitten, dass er sich trennen musste von seiner Frau. Und da wäre eben auch die Frage der Treue und auch der Einheit. Und da würde ich natürlich sagen, die beiden haben gedanklich durch diese Bindung auch und gemeinsame Gebet, es wird ja in der Heiligen Schrift genannt, Josef ist ein gerechter Mann, also ein gottesfürchtiger, ein gesetzestreuer Mann. Das bedeutet, dass er auch in der Ferne diese Einheit mit Maria gelebt hat. Da gab es keine SMS und kein Mail und nichts. Und trotzdem diese geistige Verbundenheit, wir sind eins, so dass er da losziehen konnte und gleichzeitig Maria dann eben diese Botschaft empfing. Und dann kommt praktisch ja diese Situation, er kommt wieder zurück, wird gewahr, dass Maria in anderen Umständen ist, in guter Hoffnung ist, und stellt sich dann die Frage, meine Güte, was ist jetzt hier passiert? Ich war nicht da, sie ist schwanger, hat sie mich betrogen? Und nach dem jüdischen Gesetz hätte er eigentlich sie dann anklagen müssen beim Gericht, dass sie Ehebruch begangen hätte, und das hätte Steinigung bedurft und er hätte den ersten Stein werfen müssen. Und dann heißt es in der Heiligen Schrift, er beschloss aber, weil er gerecht war, beschloss er, sie zu verlassen und zu gehen, um ihr nicht diese Schmach anzutun. sage ich jetzt, steht nicht in der Heiligen Schrift.
Es bedeutet, also die Schmach der Steinigung, also dieses...
Die Schmach der Steinigung und die Schmach, öffentlich bekannt zu geben, dass sie Ehebruch begangen hat. Das heißt, seine Liebe zu ihr muss so groß gewesen sein, dass er lieber die Schmach auf sich genommen hat, als dass er Maria verurteilt hätte und er hätte selber den Stein werfen müssen und somit dann als guter Mann dastehen. Und ich denke, häufig bei Beziehungen im Miteinander, wie oft versuchen wir, dem anderen Schuld zuzuweisen, wie oft versuchen wir auch, um uns selber ein bisschen stark zu machen, den anderen klein zu machen. Und da sehen wir hier eine ganz unglaublich männliche Eigenschaft, eigentlich zu sagen, ich profiliere mich nicht auf Kosten deiner, sondern ich ziehe lieber die Schmach auf mich und lasse dich gut dastehen. Und das wäre sicher im Umgang, im Streit, in Meinungsunterschieden von Menschen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Familie, sicherlich eine gute Frage. Muss ich wirklich dem anderen immer alles Schlechte vorhalten oder kann ich auch manches Mal ertragen oder ihn nicht entblößen und vorführen, sondern kann es ihm auch so helfen zu entdecken, dass die Dinge anders sein müssen, dass er seine Würde behält. Das denke ich mir, wäre für viele Politiker oder so auch ein hilfreicher Aspekt, wirklich miteinander umzugehen, so dass jeder seine Würde behalten kann.
Die Schmach des anderen ist ja immer auch die eigene Schmach. Es fällt ja immer auch auf einen zurück, das Peinliche, dass man dann sagt, ja, wenn das rauskommt, dann fällt das auch dieser negative Blick auf mich selber. Das sowas schwingt ja vielleicht auch mit. Gab es da nicht bei Josef auch die Überlegung, dann Maria still und heimlich zu verlassen?
Doch, weil er ein gerechter Mann war, hat er gesagt, er konnte, weil er gesetzestreu war, sie nicht bei sich behalten als Ehebrecherin. Das konnte er nicht, aber er hat sich dann entschlossen, Maria zu verlassen und zu gehen. Also er hat sie nicht fortgeschickt, sondern er ist dann gegangen und hat somit die Schmach eigentlich, oder war bereit, die Schmach auf sich zu nehmen, um für sie, dass sie trotzdem gut dastehen kann. Man muss sich vorstellen, in dieser Gesellschaft damals war das ja ein unglaublicher Skandal, was ja manchmal heute gerade umgekehrt ist. Heute sind ja manchmal die Leute, die treu sind, völlig skandalträchtig und die nicht treu sind, die normalen. Das war damals nicht so. Und der heilige Josef hört da zum ersten Mal seinen ersten Traum. Das bedeutet, dass er nicht wirklich träumt und schläft und denkt, oh, was ist jetzt schon wieder los, sondern dass er eigentlich in so einer innigen Beziehung im Gebet mit Gott ist, dass er wirklich fähig ist zu hören. Und so ist eine der wichtigsten männlichen Eigenschaften eigentlich auch, eine Beziehung mit Gott zu pflegen, um auch auf ihn ein Hörender zu sein, um nicht einfach aus der Aktion heraus zu handeln, sondern als Hörender auf Gott seine Wege zu gehen. Und so kommt dann der Engel zu ihm und sagt, nimm Maria zu dir, denn sie empfängt den Messias, sie empfängt den Sohn Gottes, und du sollst ihr Beistand sein. Und das ist praktisch die Erwählung eigentlich auch dieses Josefs, dass er diese übergeordnete Aufgabe im Heilsplan Gottes auch einnehmen kann. Und da können wir vielleicht einen kleinen Verweis auf den Josef, der aus Ägypten stammt, in einer Enzyklika über den heiligen Josef von Leo dem 13. Da schreibt Leo der 13. einmal über den heiligen Josef, über den Josef in Ägypten, der von seinen Brüdern verkauft wurde und dann beim ägyptischen Pharao König Großes leistete. Da schreibt er, er verhalf den Interessen seines Landesherrn zum Erfolg und leistete so dann dem ganzen Königreich außerordentliche Dienste. Und das nennt Papst Leo der 13. eigentlich als ein Hinweis auf Josef, der eben jetzt dem Jesuskind, seinem Herrn, dient und somit dem ganzen Königreich, also uns der Kirche, dient und große Dienstverdienste erweist. Das ist sehr eindrücklich, wie dann eben auch, und daher ist so wichtig, die Heilige Schrift zu kennen, diese Urbilder und Vorbilder auch auf die Nachkommen. Kommenden verweisen.
Was ich interessant finde, ist, der Engel des Herrn erscheint Maria ganz persönlich und dem Josef erscheint er im Traum. Das ist jetzt natürlich auch spekulativ, aber man könnte es ja vielleicht in die Richtung deuten, wenn er dem Josef in quasi persönlich begegnet wäre, vielleicht hätte dann der Josef anders reagiert, als wie wenn der Engel ihm im Traum in einer tiefen Ebene ja begegnet und dazu ihm spricht und eben nicht nur einmal, sondern wir kennen das ja öfters aus der Bibel auch dreimal. Es kann das so eine tiefere Ebene sein, die besonders bei einem Mann vielleicht auch etwas auslöst?
Ich glaube, das ist für uns sehr hilfreich, das auch zu wissen, weil wir sitzen ja manchmal da und denken, wenn ich jetzt Gott mir das nur sagen würde, so dass ich es hören kann. Also ich weiß nicht, wie es konkret beim heiligen Josef ist, da gibt es sicherlich auch Spekulationen darüber, aber ich deute es jetzt einmal so für uns heute, dass wir eben nicht erwarten, dass das Außerordentliche plötzlich uns vorscheint und wir dann Entscheidungen treffen, sondern dass wir wirklich so im Vertrauen und im Gebet mit Gott sind, dass das, was in unserem Herzen dann uns als richtig erscheint, dass das wirklich der Hinweis Gottes ist, tu es. Und daher sind wirklich auch die Männer zu einer innigen Beziehung mit Gott angehalten, so dass sie ihr Mann, ihre Stärke eigentlich und ihre eigene Kraft wirklich von Gott her bekommen und deswegen nicht als Machos rumlaufen müssen, sage ich jetzt ein bisschen platt, sondern dass sie wirklich die Stärke und die Kraft haben, weil sie aus der Kraft Gottes heraus ihre Entscheidungen treffen und somit dann auch Verantwortung übernehmen können. Und weil der Engel ihm das anweist, kann er eben auch diese Kraft haben, über das Gesetz, was ihm so heilig ist, praktisch hinüberzutreten und zu sagen, Herr, wenn du es willst, tue ich es und nehme sie zu mir.
Eine innige Beziehung, das klingt erstmal auch nach Emotion, aber ich glaube, Innigkeit kann auch sehr einfach in der Tiefe eine Überzeugung sein, entstehen in Gott. Oder wie könnte man dieses Innigsein dieser Beziehung beschreiben?
Also ich glaube, dass Männer, wenn sie unter sich sind oder alleine sind, sehr innig sein können. Also wenn ich mit meinen Männern abends in der Komplett des Salve Regina singe oder bete, dann ist es sowas von innig und Inbrunst, dass es unglaublich beeindruckend ist. Daher bin ich auch denen sehr dankbar, dass sie da so offen sind. Es hat nichts mit Rührseligkeit und Süßlichkeit und irgend solchen Geschichten zu tun, sondern es hat wirklich eigentlich mit diesem festen Vertrauen zu tun, mit meinem Gott überspringe ich Mauern und Wälle. Und das ist eigentlich gerade auch diese Sicherheit, die der Mann eigentlich in diese Welt hineintragen soll und auch in die Familie hineintragen soll und seinen Kindern geben muss, dass er eigentlich diese Sicherheit symbolisiert und auch darstellt, die er aber nur kriegen kann, wenn er wirklich auf die Knie geht und mit seinem Schöpfer spricht.
Dann geht's weiter. Josef nimmt Maria also weiter zu sich, nachdem er diese Träume gehabt hat. Er ist gehorsam und der Weg geht weiter.
Genau,
dann, auf der Ikone.
Dann kommt biblisch diese Geschichte, dass eben die Volkszählung stattfindet. Josef nimmt Maria und zieht mit ihr auf dem Esel reitend nach Bethlehem. Das wird da sehr schön dargestellt auf der Ikone. Und dann ist eine sehr interessante nächstes Bild, die Geburtsgrotte. Maria wickelt das Kind und Josef sitzt immer bei allen Ikonen, bei Geburtsszenen an Weihnachten immer etwas entfernt, um deutlich zu machen, er ist nicht der Vater. Und es kommt ein Strahl vom Himmel, den göttlichen Strahl, zu zeigen, es ist hier Gottes Sohn und nicht der Sohn des Josef. Und bei Josef steht eine sehr merkwürdig gekleidete, struppige Figur. Und in der Orthodoxie wird dieses Bild gedeutet, der Teufel versucht nochmal Josef einzureden, du, das ist nicht dein Kind, jetzt musst du sie aber wirklich verlassen. Und das finde ich so lebensnah. Der heilige Josef ist also nicht geschwebt und hat alles gemacht, was man ihm gesagt hat und war glückselig, sondern er hatte natürlich auch Anfechtungen. Und dieser Geisteskampf, ist es jetzt richtig und mache ich das richtig und ist es wirklich so oder bin ich da einem Trugbild aufgesessen? auch da zu entdecken, der heilige Josef ist nicht einfach nur ein frommer Mann, der alles macht, was Gott sagt, sondern er ist wirklich uns ein Vorbild in unseren Kämpfen, dass wir da entdecken, ich werde angefochten und wir müssen uns einüben, das zu erkennen, was Anfechtung ist und was eben wirklich von Gott herkommt. Also diese Unterscheidung der Geister müssen wir tatsächlich einüben, immer wieder neu.
Das ist ja etwas, was wir heute ja mehr und mehr kennen, dass es Familien gibt, die zusammengewürfelt werden, dass das Ehepartner sich neu in, oder verheiraten oder verwitwet sind und da kommen Kinder in die Familie, das gab es schon immer, dass also da etwas kommt, dass man andere Kinder als die seinen annimmt, aber gerade das, was heute auch so ist, diese sogenannte Patchwork-Familien-Situation, dass man als jemand heiratet, der eben schon Kinder hat und diese Kinder quasi einem, ja, die muss man adoptieren oder akzeptieren. Das sind ja ganz Dinge, die man beim heiligen Josef schon findet und die ihm da vielleicht auch ein Licht geben können für heutige Situationen.
Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das erwähnen, weil das ist wirklich dieser schlagende Zeichen auch gerade für heutige Familienväter, die ja oftmals meine, deine, unsere Kinder haben, da zu entdecken, aus dieser immer wieder diese Anfechtung zu haben, das ist ja nicht meins, auf das muss ich nicht so kümmern oder das ist ja deins, mit dem habe ich gar nichts zu tun, sondern wirklich zu sagen, Herr, wenn ich jetzt in dieser Situation stehe und du die mir anvertraut hast, was immer noch ja auch die Frage dann zum Teil auch ist, aber das lassen wir beiseite, dann wirklich zu sagen, hilf mir, dass ich alle wirklich so annehmen kann und ihnen alle diese Vaterschaft lebe. Ja, der heilige Josef lebt ja eine Vaterschaft, wo er, sag mal, nicht der biologische Zeugende ist, aber der geistige Vater, der seinem Sohn ja auch das Leben beibringt. Ja, er könnte auch sagen, also Gott, wenn das dein Kind ist, dann machst du, ich mache meinen eigenen Stiefel. Nein, Josef nimmt wirklich diese Rolle der Verantwortung sehr wahr. Und das erlebe ich etwas, was ich glaube, uns häufig abgeht mittlerweile, dass wir sehr gerne Verantwortung abschieben auf die Ehefrauen, auf den Staat, auf alle möglichen Dingen. Aber zum Mannsein und auch zum Erwachsensein, das ist bei Frauen nicht anders, aber beim Mannsein noch stärker, gehört dazu, Verantwortung für sich und für andere zu übernehmen. Und das zeigt der heilige Josef eigentlich sehr gut. Das zeigt auch, dass er wirklich dieses Kind, und das wäre das nächste Bild, um da auch noch zum Abschluss zu kommen, dass er mit das Kind in den Tempel bringt, zu Simeon, da nochmal wirklich auch diese Bestätigung durch Simeon und Hanna bekommt, es ist wirklich dein Kind, das Gotteskind. Und man sieht auf dieser Ikone sehr hübsch, dass er wirklich zwei Täubchen mitbringt. Das ist das Zeichen dafür, dass er wirklich arm ist, weil für die Armen war es vorgeschrieben, zur Beschneidung der Erstgeburt eben ein Lamm oder so, aber für die ganz Armen eben zwei Tauben. Und da müsste man nachher auch noch mal drauf kommen, vielleicht, dass Armut und Handwerk eben keine Schande ist, sondern dass sie Gott erwählt hat und der heilige Josef ganz bewusst auch in würdiger Weise diese Arbeit tut. Können wir aber nachher noch einen Blick drauf werfen. Dann kommen natürlich diese zwei weiteren Träume. Der zweite Traum ist also der, nimm deine Frau und Kind und zieh nach Ägypten, fliehe. Es geht ums Leben. Also das heißt, jetzt muss plötzlich der heilige Josef Angst um sein Leben zu haben wegen seines Kindes. Er lässt die beiden nicht im Stich, sondern er flieht mit ihnen nach Ägypten in die Fremde, wo er die Sprache vermutlich nicht kann, wo er vermutlich keine Arbeitsstelle erstmal hat. Also da sehen wir, er ist wie ein Arbeitsloser, ein Fremder in der Fremde, ein Migrant, der die Sprache nicht kennt. Und doch lebt er da einige Jahre, bis der König Herodes tot ist. Und versorgt wohl auch durch seine Hände Arbeit dort seine Familie. Also auch da dieser Patron für die Flucht, die Vertreibung, das in der Fremde sein, das Armsein, das vielleicht Arbeitslossein. All diese Dinge, die ja heute auch so virulent sind, also so nahe sind für uns. Und deswegen, der heilige Josef, ganz wichtig, ist auch als Patron zu wissen, da Gott hat das alles auch mit mir schon, hat es damals schon gelebt und lebt es heute mit mir auch. Und dann kommt der letzte Traum, der dritte. Du kannst zurückgehen nach Hause und sie ziehen, und das ist sehr hübsch, da hat Josef sogar das Jesuskind auf den Schultern, wie so ein Vater, der sein kleines Kind auf den Schultern trägt und führt es zu nach Hause, nach Nazareth. Nazareth, das ist die Heimat, das ist die Lebensschule. Hier lebt Jesus 30 Jahre ungefähr, nein, nicht ganz so viel, bisschen weniger, lebt dort im Hause des Josef. Er lehrt ihm das Beten, das Arbeiten, all das, was ein Vater seinem Kind lehrt. Und da merken wir, wie wichtig eben auch die Väter bei der Erziehung der Kinder sind. Ohne diese väterliche Klarheit und Strenge, ohne das Vorbild, ohne das Mitmachen, kann dieses Kind nicht gedeihen, sage ich jetzt mal. Und ich mache es nur jetzt ein bisschen kürzer, weil wir ja schon auch in der Zeit etwas sind. Und das letzte Bild, das ist sehr eindrücklich, weil da, und das ist auch die letzte biblische Erwähnung des heiligen Josef, führt er den 12-Jährigen zum Fest Bar Mitzwa, diesem erstmaligen Fest, wo ein junger Jude in der Öffentlichkeit aus der Heiligen Schrift vorliest. Er weist auf Jerusalem und der Künstler hat statt des Tempels, der damals stand, schon die Grabes- und Auferstehungskirche gezeichnet oder geschrieben, sagt man da, so dass der heilige Josef eigentlich das Jesuskind auch bereitet und ihm darauf hinweist, du darfst das Wort des Vaters verkünden und es ist dein Weg, dieses Opfer für die Menschheit zu tun und gleichzeitig auch dieses Erlösungswerk für die Menschen zu tun und durch die Auferstehung die Menschen zum ewigen Leben hinzuführen. Also da schließt sich praktisch der Kreis von dem, dass Josef dieses fremde, in Anführungszeichen, Kind empfängt, es zu seinem eigenen macht, wohlwissend, dass es eben nicht sein eigenes ist. Das sagt ja dann auch Jesus sehr deutlich nochmal bei dieser letzten Erwähnung in der Bibel von Josef, wo er sagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und dann heißt es aber, er zieht mit seinen Eltern zurück und ist ihnen gehorsam und reift an Weisheit und Alter. Also da haben wir also jetzt einen sehr schönen Blick auf diese Ikone. Ich lade die Zuhörer auch ein, so eine kleine Wallfahrt zum heiligen Josef nach Regina Praxis in Leutkirch zu machen, weil dadurch können wir wirklich auch im Gebet erfahren, dass der heilige Josef das Mannsein in besonderer Weise stärkt. Es ist sicherlich interessant, dass die Orthodoxen bis heute kaum den heiligen Josef verehren und bei uns in der westlichen Kirche eigentlich erst im vorletzten Jahrhundert mit der Arbeiterfrage die Verehrung des heiligen Josef ansetzt und wir deswegen manchmal das Pech haben, dass die Josefsverehrung so ein bisschen mit dem Nazarenerstil, dem damaligen Kunststil in Verbindung gebracht wird. Aber der heilige Josef ist ein gestandener Mann mit Tatkraft, mit Verantwortungsgefühl, mit Einsatz und mit einer tiefen Frömmigkeit, so dass er wirklich die Verantwortung für sich und für seine Familie übernimmt. Dominus regnavit sum ultra terra, letentur insulam
multae. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Pater Hubertus Freiberg vom Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Heute unser Thema: Mann sein nach dem heiligen Josef. Unser erster Hörer ist der Herr Auer aus München. Grüß Gott.
Wird eigentlich nicht erwähnt, dass Jesus auch Geschwister hatte, dass Maria und Josef mehrere Kinder hatten. Habe ich einmal zufällig erfahren. Warum wird davon nicht gesprochen? Das ist meine Frage.
Also die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Es gibt keinen biblischen Befund dafür, dass Maria weitere Kinder hatte. Es gibt keinen biblischen Befund darüber, dass Josef und Maria miteinander Kinder hatten. Und die lateinische Kirche lehrt, dass auch der heilige Josef jungfräulich war. Die Orthodoxen lehren, dass er ein Witwer war und deswegen Kinder auch aus erster Ehe hatte und deswegen Jakobus einmal der Herrenbruder genannt wird. Das könnte aber auch der Verwandte von ihm sein. Ein Sohn des heiligen Josef ist. Da gibt es unterschiedliche Traditionslinien, aber wir haben keinerlei Erkenntnisse, die es tatsächlich bestätigen würden. Und die Kirche hat von frühester Zeit her gelehrt, dass, so wie wir es im Glaubensbekenntnis ja auch benennen, Maria Jungfrau vor, während und nach der Geburt Jesu war und ist und der heilige Bräutigam auch jungfräulich mit Maria zusammengelebt hat.
Ja, aber ich dachte, nach Jesus kämen, wären noch Kinder gekommen. Ich dachte, dass die Verbindung nachher noch Kinder gebracht hat.
Gibt es keinen biblischen Aussagen darüber. Daher ist das Spekulation und wahrscheinlich einfach Vorstellungen von sich selber, wie man selber handeln kann. Ja.
Danke schön.
Danke, Herr Auer. Auch schönen Gruß nach München. Und zwischenrein hat auch eine Hörerin angerufen und hat gefragt, Pater Hubertus, inwiefern ist denn der heilige Josef oder warum ist der heilige Josef auch der Patron der Sterbenden?
Das ist eine ganz wichtig auch. Der heilige Josef ist vermutlich der Patron der Sterbenden, weil es in der, sag mal, 16., 17. Jahrhundert aufgekommen ist, dass Jesus bei dem Tode des heiligen Josef dabei war. Da gibt es auch manche, ganz selten, aber es gibt es paar Entschlafungsbilder des heiligen Josef, wo Jesus und Maria an seinem Bett sind. Und daher gibt es auch Josefs oder gut Todbruderschaften, die eben beten, dass wenn ich sterbe, der heilige Josef quasi mit Jesus und Maria mir eine gute Todesstunde erweisen. Das wäre sicher auch interessant, wie man sich auf den Tod vorbereitet, weil da auch nochmal ganz deutlich ist, auch diese Einladung, dass ich nicht so plötzlich sterbe, dass ich die Wegzehrung und die Krankensalbung kriege und dass ich vor allem auch noch beichten kann, so dass ich wirklich gereinigt und gelöst in den Tod geben kann. Ja. So eine Antwort darauf.
Die Hörerin, die diese Frage gestellt hat, hat auch darauf hingewiesen, dass die heilige Teresa von Avila eine große Verehrerin des heiligen Josef war. Also lassen wir das mal so stehen. Also,
ja. Mhm. Vielleicht, wenn wir noch keine Frage haben, hätte ich noch eine. Ja,
ich habe eine Frage.
Ah, Sie haben eine Frage.
Ja. Wie wichtig ist es denn, Sie haben es ja gerade geschildert, dass es verschiedene Traditionen gibt, auch den heiligen Josef eben zu deuten, eben als Witwer oder als unverheirateten Menschen. Das hängt ja vielleicht auch mit dem Alter zusammen. Wenn er ein Witwer war, dann stellt man ihn sich ja auch als einen älteren Herrn vor. Und wie wichtig ist das?
Da merkt man natürlich auch, dass die Menschen damals, genauso wie heute, auch das für ungewöhnlich hielten, dass ein Mann, sag ich mal, seine Sexualität in anderer Weise leben kann und diese Geschlechtskraft auch wandeln kann und nicht sie ausübt. Das ist ja auch immer wieder die Frage beim Zölibat und all diesen Dingen, dass die meisten Menschen von ihrem eigenen Erleben heraus urteilen und sich nicht vorstellen können, dass es auch anders geht. Es ist einfach so, dass die Tradition von auch frühesten Schriften das bezeugen, dass es so ist, dass der heilige Josef jungfräulich war. Man hat ihn häufig eben alt auch dargestellt, weil man gedacht hat, damals, wie zum Teil auch heute, dass alte Menschen keine solchen Triebe mehr hätten. Und deswegen hat man ihn häufig als alten Mann auch dargestellt. So konnte man sich das dann eher vorstellen, dass er eben nicht mehr seine Geschlechtskraft mit Maria ausgelebt hat, sondern dass er eben wirklich jungfräulich war.
Okay, wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Dr. Kleine Rüschkamp aus Westfalen. Grüß Gott.
Grüß Gott, ich grüße Sie beide herzlich.
Grüße Gott.
Und ich möchte mich ganz tüchtig bedanken. Wir haben als Kinder immer gelernt, Jesus, Maria, Josef, euch schenke ich mein Herz und meine Seele. Und ich glaube, das hat mich und meine Geschwister sehr geprägt, dieses Gebet. Ich bin seit 10 Jahren blind und habe noch inniger eine Beziehung zum heiligen Josef bekommen. Und in ihrem Vortrag, Pater Hubertus, kam so wunderbar zum Ausdruck, wie er praktisch die Waffe in unserer Zeit ist, gegen den Stolz, gegen die Versexualisierung, gegen den Egozentrismus, gegen alles, was unsere modernen Menschen so krank macht, dass wir den heiligen Josef wirklich als Schutzpatron für unsere Welt heute ganz innig anrufen sollten.
Ja, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Es ist in der Tat so, dass wir ihn auch als Schutzpatron der Kirche ja anrufen, weil er der Beschützer des Gottessohnes ist und sein Nährvater. Und deswegen ist es sicherlich auch gerade in der jetzigen Zeit nochmals wichtig für einen selber, für die Familien, aber auch für die Kirche, ihn als Schutzpatron anzurufen. Und so wie Sie es sehr richtig benannt haben, ist er da ein gutes Vorbild für unsere Gesellschaft.
Ja.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Und ich finde es auch schön zu spüren, wie man ihn quasi als Schutzpatron einer ganzen Kirche oder so ansprechen kann, aber auch ganz persönlich. Und das, finde ich, kam jetzt auch schön rüber in dem Gespräch. Eine Hörerin ist noch da, die Frau Walter. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Walter. Entschuldigung, dass ich jetzt erst anrufe. Ich hatte, musste Schnee räumen. Ich habe den ersten Anrufer aber gehört und er meinte, man könnte sagen, dass der heilige Josef schon verheiratet war und Kinder hatte und so. Ich war vor ein paar Jahren im Heiligen Land. Unser Führer war aus der Gegend, aus der Jesus stammte. Und er sagte, es wäre seit schon immer und heute noch üblich und praktiziert wird, ist, dass alle Verwandten, ob das jetzt Brüder, Schwestern, Neffen, alle sind Brüder, bis in weite Generationen, also zurück und was zugeheiratet ist alles Brüder. Und der heilige Josef war vor der Ehe nicht verheiratet. Er war, das kann man alles bei Anna-Katharina Imrisch nachlesen. Und Anna-Katharina Imrisch wäre nie selig gesprochen worden, wenn irgendwas nicht stimmen würde. Brentano hat es aufgeschrieben. Und zwar war der heilige Josef 38 Jahre alt, natürlich viel älter als die 14-jährige Mutter Gottes. Er hatte niemals sexuelle Beziehungen zu ihr, auch keine Kinder danach. Sie waren etwa 7 Jahre in Ägypten, wo sie große, sehr große Not in jeder Hinsicht erleiden mussten, wo der heilige Josef für seine Arbeit oft nicht bezahlt wurde. Die Mutter Gottes hat genäht, gestickt, Handarbeit gemacht und jedenfalls haben die Not voll und ganz erlitten. Und Jesus und Maria war bei seinem Sterben, dem heiligen Josef, mit dabei. Und zwar war das vor der Lehre Jesu, also etwa im ersten Jahr, Lehrjahr sozusagen, ist er gestorben. Und der heilige Josef ist Schutzpatron der Arbeiter und der Sterbende. Und man kann ihn jederzeit anrufen. Er hilft in jeder Lage, habe ich selber schon gehört. Das war nur mein Beitrag. Ich finde es schade, dass immer wieder gebracht wird, er war verheiratet, die Mutter Gottes hatte mit ihm Kinder noch. Das ist falsch. Das ist rundweg, die Mutter Gottes würde nie als Jungfrau verehrt werden, wenn sie nachher noch mit ihm Kinder gehabt hätte. Und ich denke, man soll die Mutter Gottes nicht so runterziehen. Sie ist nicht eine normale Frau, so wie wir.
Ja.
Und ganz herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen.
Wiederhören. Danke Ihnen auch für Ihren Beitrag. Es ist in der Tat so, dass im Hebräischen dieser Begriff von Vetter und Cousine wenig bekannt ist und deswegen, so wie die Hörerin gerade sagte, diese Schwestern und Brüder, die jetzt auch in der Heiligen Schrift mal benannt sind, eben Verwandte Jesu sind. Das ist sicherlich nochmal hilfreich, das auch zu sich bewusst zu machen. In der Enzyklika des Heiligen Vaters, Quamquam Plueris von Leo dem 13., schreibt er nochmal auch, dass der heilige Josef ein Vorbild ist für Familienväter Ehegatten und jungfräuliche Menschen. Und bei den Familienvätern, schreibt er, ist die väterliche Wachsamkeit und die Fürsorge das Vorbild. Bei den Ehegatten ist er als Muster der Liebe, als Muster der herzlichen Eintracht und der Gottestreue gesehen. Und für jungfräuliche Menschen ist er zugleich Vorbild und auch Beschützer der Reinheit. Also das nochmal aus der Enzyklika des heiligen Leo. Und was mir auch, also wenn jemand anruft, sagen Sie es einfach.
Nee, ist ja gut, wir haben die Sendung so auch
wichtig,
zum
wichtig in der heutigen Zeit auch nochmal ist, dieser Patron der Arbeiter, der Papst schreibt auch nochmal, dass eben ganz bewusst Gott diese Armut des heiligen Josef erwählt hat, obwohl er aus königlichem Geschlecht stammt, erwählt er die Armut und arbeitet in Treue und Recht und wird somit auch am Schöpfungswerk Gottes beteiligt. Und das scheint mir so wichtig zu sein, dass die Arbeit und das Armsein nicht etwas Verkehrtes ist, sondern dass die Arbeit eigentlich ein natürlicher Vorgang des Menschen ist, wo er in das Schöpfungswerk Gottes mit hineingenommen ist, aber nicht einfach machen kann, was er will, sondern, und ich denke, das zeichnet Christen auch aus, dass sie ihre Arbeit, die sie machen, dann auch sorgfältig und recht machen. So dass man nicht einfach nur den Lohn abholt und dann irgendwas hinschludert, sondern dass es wirklich bewusst so geschieht, dass man merkt, aha, das ist ein Christ, der arbeitet sorgfältig und ordentlich, der lässt sich nicht bestechen, sondern der macht seine Sache, weil er da auch Gott nachahmen will. Und auch mit dieser Frage der Armut, da sagt, dass er dadurch durch diese Haltung mit der Gelassenheit und seelischer Großmut die Armut zu ertragen, bedeutet ja auch, dass man natürlich alles dran setzen kann, eben auch reich zu werden, aber nicht sich mit unlauteren Mitteln das gehen darf und dass die Armut an solches eben keine Schande ist, sondern dass die Art und Weise, wie ich damit umgehe, es eben auch zeigt, ob ich Größe habe oder ob ich mich deswegen immer nur klein und schlecht mache und alle anderen deswegen auch schlecht mache.
Ja, vielen Dank, Pater Hubertus Freiberg, dass Sie uns den heiligen Josef so näher gebracht haben. Ich freue mich auch über die Anrufe, die das alles nochmal vertieft haben. Ganz herzlichen Dank. Was ich schön fände, wenn wir die Sendung im Sinne des heiligen Josef mit Gebet abschließen könnten. Es gibt ja ein Gebet, das ihm zugedacht ist, also wo man zu ihm betet. Und vielleicht können wir die Sendung auch damit mit ihrem priesterlichen Segen dann auch abschließen.
Sehr gerne. Ich bete ein altes Volksgebet zum heiligen Josef. Heiliger Josef, schützt du unser Haus und gieß des Himmels Segen aus. Hier über unserem kleinen Herd, das Lieb und Eintracht stets sich mehrt. Dass Fried und Freude uns begleit und Gottes Furcht uns steht zur Seite. Dass unser Weg zum Himmel führe und unser Tun die Tugend ziehe. Das ist heut meines Herzens Bitt, wo sei und bleib in unserer Mitt. Dir gebe ich mit frohem Blick den Schlüssel zu des Hauses Glück. O schließe du doch alles aus, was schaden könnte unserem Haus. Schließ all die meinen und auch mich in Jesu Herz, das bitte ich dich, dass hier uns jeder Tag vergeht, wie dir im Haus zu Nazareth. Amen. Auf die Fürsprache des heiligen Josef segne jetzt alle Zuhörer, segne alle Sterbenden dieses heutigen Tages und alle Menschen, die ihre Frage des Mannseins klären an seinem Vorbild, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Mannsein nach dem Bild des heiligen Josef. Ganz herzlichen Dank, Pater Hubertus Freiberg. Schöne Grüße nach Leutkirch und vielleicht kommen ja jetzt auch aufgrund dieser Sendung auch ein paar Leute, um diese Wallfahrt zu machen zu dieser schönen Ikone vom heiligen Josef.
Sehr gerne, herzlich willkommen. Freue ich mich über jeden Beter, der da mitmacht.
Herzlichen Dank. Liebe Hörer und Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Ich denke, das wäre vielleicht schon mal schön, die nochmal anzuhören oder auch an Menschen weiterzugeben. Sie haben da folgende Möglichkeiten. Sie können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb bestellen. Das ist folgende Telefonnummer: 0700 75 25 75 20. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Am heutigen Freitag können Sie noch bis 12 Uhr dort anrufen. Sie können die Sendung auch nachhören im Internet unter der Adresse www.horeb.org und dort unter der Rubrik Podcast unter Lebenshilfe schauen, wo Sie die heutige Sendung finden. Die können Sie entweder direkt im Radio anhören, nachhören oder auch herunterladen auf Ihren Computer, um sie dann dort wieder nachzuhören oder wieder als CD zu brennen und weiterzugeben. Alles Möglichkeiten, die die heutige Technik Ihnen bietet. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten über diese Sendung oder über Radio Horeb allgemein, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 0700 75 25 75 25. Außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 25. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns zugehört haben. Ich freue mich über diese Sendung. Ich bin Bodo Klose und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und alles Gute.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.